Wir beschäftigten uns ja mit der Ethik von Demokrit und hatten festgestellt, dass die Umstände für ihn immer Maßstab sind. Und zweitens, dass die seelische Kraft nicht aus der Möglichkeit des Mehrs geschafft wird. Also was meine ich mit seelische Kraft? Dass ja, wenn ich es ganz salopp formuliere, die Kraft, die einer Person hilft, morgens aus dem Bett zu kommen. Dass diese seelische Kraft nicht aus der Möglichkeit des Meers, in dem Sinne von the sky is the limit, sodass man morgens aufsteht und sagt, die ganze Welt liegt an meine Füße, so lasse ich mal geschwind aufstehen. Nicht also in dieses, die Möglichkeit des Meers, denn, das haben wir ja in diesem Zitat gelesen, man leicht Fehltritte macht, aber eigentlich aus der Tatsache, dass andere weniger haben. Wenn sie dann so im Bett liegen und denken, naja, es gibt bestimmte Leute, die können gar nicht aufstehen. Lass ich dann deshalb mal jetzt aufstehen. Ne? Nun, ich hatte zum Abschluss gesagt, dass diese Argumentation, dass man die Augen ganz, bei ganz anderen Autoren findet, zum Beispiel bei Meister Eckhart, ein Autor, der natürlich in einen ganz anderen Zusammenhang denkt. Und ich stelle jetzt mal das Zitat vor und dann werde ich nachher etwas darüber sagen. Ich habe das Zitat aus einer sehr bekannten Ausgabe der Werke von Meister Eckhart genommen, nämlich die Quinzsche Ausgabe Deutsche Predigten und Traktate. Und in diese Sammlung ist auch das sogenannte Trostbuch übersetzt. Und in diesem Trostbuch finden Sie ungefähr eine ähnliche Argumentation, wie wir sie bei Demokrit gesehen haben. Also im zweiten Teil dieses Trostbuchs, das ist übrigens ein relativ kleines Werk, im zweiten Teil fügt er eine ganze Reihe von Trostgedanken an. Und einer dieser lautet, ein weiteres aber gibt es, das den Menschen trösten soll. Es ist er krank und in großen Schmerz seines Leibes, hat er jedoch seine Behausung und seine Notdurft an Speise und Trank, an Beratung der Ärzte und an Bedienung seines Gesindes, an Beklagung und Beistand seiner Freunde, wie sollte er sich da verhalten? Nun, was tun arme Leute, die dasselbe oder gar noch größere Krankheit und Ungemach zu ertragen und niemand haben, der ihnen auch nur kaltes Wasser gäbe? Sie müssen das trockene Brot suchen in Regen, Schnee und Kälte von Haus zu Haus. Drum, willst du getröstet werden, so vergiss deren, denen es besser geht und gedenke immer zu deren, die übler dran sind. Hier haben Sie also genau dasselbe Argument, das steht aber in einem ganz anderen Kontext. Erinnern Sie sich noch, was wir in der letzten Vorlesungsreihe über so Absolute Presuppositions gesagt haben? Die beiden Argumente sehen ja ähnlich aus, aber stehen eigentlich auf ganz verschiedene Ausgangspunkte, weil bei Demokrit ist das nichts anderes als, es gibt eine unendliche Sammlung von Atomen und die verbinden sich zu Konglomeraten. Also dass sowohl das Mehr wie letztendlich auch das Weniger hat kein einziges ontologisches Fundament. Aber bei Meister Eckhart ist das ganz anders, weil auch derjenige, der wenig hat, kann sich letztendlich an, wie muss ich das jetzt sagen, also wenn Sie das Trostbuch von Meister Eckhart lesen, werden Sie sehen, dass der Hintergrund ein christlicher Hintergrund ist, wo der allmächtige Gott, der das Meer gibt, ja letztendlich auch am Kreuz genagelt wurde, ein Starbsur, das heißt, der quasi alle Leid der Welt auf sich genommen hat. Und insofern ist die Figur, wie man hier bei Eckhart sieht, natürlich auf ein ganz anderes Epos, auf eine ganz andere Geschichte gegründet, als wie man das bei Demokrit findet. Also bei Demokrit könnte man letztendlich noch immer fragen, ja, aber ist letztendlich das Weniger nicht für mich genauso schädlich wie das Mehr? Bei Meister Eckhart könnte man das nicht sagen, weil letztendlich das Weniger durch die Figur von Christus eine ontologische Bedeutung gekriegt hat. Sogar derjenige, der ganz unten an der Reihe steht, kann sich noch immer in der Kreuzigung Christi spiegeln. Das heißt, wir haben hier zwar genau dasselbe Argument, aber es wird aus einer ganz anderen Hintergrund her erzählt. Deshalb hat es meines Erachtens auch gar keinen Sinn, wenn man zum Beispiel jetzt ein Buch über Meister Eckhart schreibt, zu sagen, ja, dasselbe Argument findet man bei Lucrez. Ja, da findet man zwar dasselbe Argument, aber es besagt eigentlich etwas anderes. Okay, zurück. Ein solches Gottesverständnis, wie man das bei Eckhart findet, ist natürlich Demokrit fern. Für Demokrit sind die Götter, zumindest wie die Menschen sich das vorstellen, immer allmächtig. Also diese Allmacht ist immer die Allmacht des Meers. Die Götter können mehr als die Menschen. Die Götter, die handeln eigentlich bei Demokrit immer nach der Weisheit der Welt. Erinnern Sie sich noch das Zitat von Paulus, das ich am Anfang gegeben habe. Also bei Eckhart stützt das Argument sich eigentlich nicht auf die Weisheit der Welt, sondern auf die Weisheit Gottes. Okay. Nun, gehen wir also mit Demokrit weiter. Genau, weil diese Götter das Meer repräsentieren bei Demokrit, sind sie auch das ideale Opium für die, die weder ihren oder wider ihren faktischen Umständen mehr wollen und sich nicht um die Einsicht in diese Fakten, um diese faktischen Zustände kümmern wollen. Also wie das bei vielen so ist, die quasi sich übergreifen und denken, ja, vielleicht ist es doch möglich, lass ich es mal versuchen. Denn, sagt Demokrit, sobald Personen Probleme haben mit ihren faktischen Umständen, dann schauen sie nicht auf die Umstände selbst, sondern rufen sie die Götter an. Und ein solcher Götterglaube wird von Demokrit angeprangert, denn sie ist eine große Gefahr für die Ethik, nämlich des richtigen Handelns des Menschen, weil sie ja quasi den Mensch von einer Analyse der faktischen Zustände abführt. Ja, das sehen Sie im folgenden Fragment. Da flehen die Menschen die Götter an um Gesundheit und wissen nicht, dass sie die Macht darüber selbst besitzen. Ich meine, wenn sie einen kalten Nacken haben, dann müssen sie einfach das Fenster schließen und nicht die Götter anrufen. Durch ihre Unmäßigkeit arbeiten sie ihren gegen und werden so selber durch ihre Begierde zu Verräter an ihre Gesundheit. Also hier hilft quasi nicht die Götter anzufliehen, sondern auf die konkrete Situation zu schauen. Zugleich führt dieses Festhalten am Faktischen als Norm zu vielleicht ganz unerwarteten Konsequenzen. Aber es ist gut, die mit Demokrit mitzudenken, weil diese Konsequenzen werden Sie in bestimmte philosophische Systeme zurückfinden. Und da muss man sich fragen, aus welchen Voraussetzungen kommen die? Kommen die nicht letztendlich aus dieselben Voraussetzungen, die Demokrit gezogen hat, also die Demokrit angenommen hat? Zum Beispiel, die Ethik des Demokrits ist, das Wort stimmt eigentlich nicht, aber wenn man es verkürzt ausdrücken will, eine Pflichtethik. Aber nicht eine moralische Pflichtethik wie bei Kant, sondern eine naturalistische Pflichtethik. Das heißt, man muss sich immer den Fakten anpassen. Dazu zwingen einen die Fakten selbst. Also nicht wie bei Kant die Einsicht in das moralische Gesetz, das einem zwingt, pflichtmäßig zu handeln, sondern hier die natürlichen Gesetze. Aber letztendlich ist das Resultat dasselbe. Zum Beispiel, man soll nicht lügen. Weshalb nicht? Weil man zwar ein Faktum verneinen kann, aber die Fakten bestimmen die Wirklichkeit. Das heißt, das Faktum bleibt immer bestehen und nimmt seinen eigenen Lauf. Sie sind viel kräftiger als das Wort und deshalb kann man sich in seinem Sprechen besser der Wirklichkeit anschließen. Also das wird hier nicht aus ein moralisches Gesetz abgeleitet, wie bei Kant, wo gesagt wird, ja warte, aber wenn jeder lügt, dann kann man ja keine moralische Ordnung aufbauen. Da wird es quasi aus der Eigenart des Moralischen geschlossen. Aber Demokrit macht das viel bodenständiger. Der würde sagen, Fakt ist Fakt, Wort ist Wort. Fakt ist aber stärker als Wort, deshalb soll das Wort das Faktum folgen. Und ähnliches gilt auch für das Gebot der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist für Atomisten immer, dass das geschieht, was geschehen muss. Es kann ja nichts anderes geschehen, als das, was geschehen muss. Es gibt ja quasi nur eine Dimension. Und für Demokrit bestimmen also die Fakten, was getan werden muss, und man soll sich denen anschließen, und das heißt bei ihm gerecht handeln. Also den Umständen gemäß. Die Gerechtigkeit ist, du sollst den Fakten geben, was sie von dir abverlangen. Also nur wenn man quasi zwei Niveaus der Wirklichkeit annimmt, sagen wir mal eine geschaffene und eine ungeschaffene, da kann man sagen, ja zwar nach den Gesetzen der geschaffenen Ordnung geschieht X, aber durch meine Sicht auf die Wirklichkeit, die von der ungeschaffenen Ordnung ausgeht, akzeptiere ich X nicht und tue ich Y. Ja? Aber in dieser Weltsicht von Demokrit ist das ausgeschlossen. Klar? So, ich nehme noch so einige kleine Fragmente, wo Sie das finden. Zum Beispiel hier. Es ist Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Es ist ja auch viel vorteilhafter, oder? Die Gerechtigkeit erfüllen bedeutet tun, was man tun muss. Ungerechtigkeit aber nicht tun, was man muss, sondern sich davor drücken. Ich gebe noch zu bedenken, ich hatte ja Meister Eckhart schon angesprochen, dass im Christentum sich dass der Wirklichkeit anpassen auch eine große Rolle spielt. Aber die Wirklichkeit hat hier einen ganz anderen Charakter, weil sie eine von Gott gemachte Wirklichkeit ist. Das heißt, wenn du dich die Wirklichkeit anpasst, passt du dich im Prinzip auch der überwirkliche Wirklichkeit an, weil diese Wirklichkeit nämlich von Gott gemacht worden ist. Das heißt, letztendlich in dem Anpassen an der Wirklichkeit geht man über diese Wirklichkeit einen Schritt hinaus, weil die ja letztendlich von einem transzendenten Prinzip abhängig ist. Und auch hier sehen wir wieder, dasselbe war Meister Eckhart, der in einer seiner Predigten das stark hervorhebt. Und ich habe eine solche Predigt mal herausgenommen. Und dann muss ich aber kurz etwas sagen, wie solche Predigten aufgebaut sind. Vielleicht wissen Sie das, aber die mittelalterliche Predigt sieht meistens so aus, dass ein Bibelzitat genommen wird, meistens das Zitat der Woche oder des Tages. Und das wird zum Beispiel aus der ersten Lesung und das wird mit einem Zitat aus der zweiten oder dritten Lesung in Bezug gesetzt. Und das Zitat, das hier die Hauptrolle spielt, ist ein Wort aus Könige 4. Eine Frau sprach zum Propheten, mein Mann, dein Knecht ist tot. Nun kommen die, denen wir schulden, und nehmen meine beiden Söhne und machen die dienstbar für ihre Schuld. Ich aber habe nichts weniger als ein wenig Öl. Und die Kunst des Predigers besteht dann darin, dieses Zitat einen gewissen Sinn zu verleihen. Und weil man davon ausgeht, dass das Gottes Wort ist, sagt man, okay, ein solchen Zitat kann man unendlich viel Sinn entnehmen. Und die Kunst besteht dann darin, das auf eine so geschickte Weise zu tun, dass man die Zuhörer zum Glauben bringen kann. Und wie deutet Meister Eckhart das jetzt? Er sagt, diese Frau sagt, mein Mann ist tot. Mann ist Vernunft. Also quasi das leitende Prinzip ist tot. Ich habe quasi meine Orientierung verloren. Mein Mann, dein Knecht ist tot. Nun kommen die, denen wir schulden. Wer kommt jetzt? Das, wenn Sie diese Predigt lesen, werden Sie sehen, wie Eckhart das deutet. Die jetzt diese Frau noch Schulden abverlangen, das ist die Wirklichkeit. Und nehme meine beiden Söhne. Und die beiden Söhne sind die weiteren Kräfte der Seele, nämlich Erkenntnis und Wille. und machen die dienstbar für ihre Schuld. Also was hier gesagt wird, ich habe meine Orientierung verloren und ich bin jetzt total meine Umgebung ausgeliefert. Ich kann meine Umgebung nicht mehr widerstehen. Ich habe aber nichts weniger als noch ein wenig Öl. Das heißt, ich habe für mich selbst nur noch ein ganz klein wenig. Damit kann ich den Schuld aber nicht abzahlen. Der Prophet sprach, so entleihe leere Gefäße und gieß in jedes ein wenig hinein. Das wird wachsen und zunehmen. Verkaufe es und begleiche deine Schuld und löse deine beiden Söhne. Was übrig bleibt davon, ernähre dich und deine beiden Söhne. Das hört erstmal ziemlich kryptisch an. Und wie gesagt, die Kunst des Predigers besteht dann darin, einen Sinn zu holen. Und das ist natürlich keine philosophische Übung, das ist natürlich eine literarische Übung. Aber wie deutet Eckhart das? Er sagt hier, das Zitat vergesse einzufügen. Nein, da werde ich das vorlesen, da muss ich mich entschuldigen. Wie sagt Eckhart, dass das gedeutet werden muss? Also diese leere Gefäße ist der Bezug der Seele zur Wirklichkeit und die müssen erst voll gefüllt werden. Das heißt, der Mensch soll sich erst auf die Wirklichkeit richten und in der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit der Weg zu Gott zurückfinden. Ich lese das mal vor. Nun spricht die Frau, so schließt diese Predigt an. Nun spricht die Frau, sie kommen, denen wir schulden, und nehmen beide Söhne in ihren Dienst. Der Prophet aber sagt, entleihe leere Gefäße ringsum bei deinen Nachbarn. Das ist das Bibelzitat. Dann geht es weiter. Diese Nachbarn, sagt Eckhart, sind alle Kreaturen und die fünf Sinne und alle Kräfte der Seele. Also er sagt, quasi setze alles ein, was du hast. Alles, was sich mit der Wirklichkeit beschäftigt, setze das ein. Die Seele hat viele Kräfte in sich, die gar verborgen wirken. Von allen diesen Nachbarn sollst du leere Gefäße entleihen. Also setze dich voll ein, dass wir viele leere Gefäße entleihen und alle gefüllt werden mögen mit göttlicher Weisheit, auf dass wir damit unsere Schuld begleichen und ewig von dem leben, was übrig bleibt, das zu helfen uns Gott. Amen. Dann ist diese Predigt zu Ende. Das ist eine relativ kurze, ich habe das Mittelstück jetzt weggelassen, aber die Botschaft ist, dass wenn du die Orientierung verlierst, du eigentlich erstmal wieder auf die Schöpfung schauen musst und durch die Schöpfung den Weg nach Gott zurückfinden. Das heißt, genau wie bei Demokrit, das Maß ist die Schöpfung, also die Wirklichkeit, aber die ist für einen Autor wie Meister Eckhart eigentlich eine doppelte. Es ist nicht nur die Wirklichkeit, sondern sie ist quasi der Durchgangsweg zu einer zweiten Wirklichkeit. Übrigens, das habe ich ja schon öfters gesagt, das ganze Wissenschaftsprogramm, also der ganze Weg zur Weisheit, wie wir das haben mit der Grammatik, Logik, Rhetorik, Physik, Ethik und so weiter, wird gesehen als genau diesen Aufstieg. Das heißt, die Beschäftigung mit den Wissenschaften ist die Wiederorientierungsfinden des Menschen. Okay. Punkt. Ich wollte nur mal klar machen, dass Dinge manchmal ähnlich aussehen, aber aus einer ganz anderen Ecke kommen. Gehe also mit Demokrit weiter. Wenn ich jetzt also von der privaten, persönlichen Ethik auf die soziale gehe, also ich bin jetzt noch immer bei Kapitel Ethik bei Demokrit, will ich unterstreichen, dass diese soziale Ethik sich auch auf das Private stützt. Das Soziale darf niemals das Private steuern, wenn das Ziel des Sozialen nicht auch im Privaten gegründet ist. Also letztendlich ist das Private immer Ausgangspunkt. Der Staat, oder eigentlich muss man sagen, Stadtstaat für Demokrit, darf niemals etwas von einer Person verlangen, was für diese Person physisch nicht kann. Umgekehrt heißt das aber auch, dass der Mensch sich nicht mit der sozialen Ordnung zufrieden geben darf, wenn er schlecht lebt zum Beispiel, aber keiner davon weiß und von jedermann gepriesen wird als eine ganz edle Persönlichkeit, dann darf er nicht sagen, naja, keiner weiß, dass ich eigentlich schlecht lebe. Alle denken, dass ich gut lebe, also ich lebe doch eigentlich gut. Also er darf sich nicht mit dem Sozialen exkursieren, er muss immer auf seine konkrete Situation schauen. Das sehen Sie hier in diesem Zitat. Man soll sich vor den Menschen nicht mehr schämen als vor sich selber. Und um nichts mehr etwas Böses tun, für den Fall, dass es voraussichtlich niemand erfahren wird, als wenn es alle Menschen erfuhren. Vielmehr soll man sich vor sich selber am meisten schämen. Und das sollte als Gesetz für die Seele dastehen, nichts Unziemliches zu tun. Ob zwar letztendlich der Maßstab immer bei dem Individuum liegt, heißt das nicht, dass das Soziale bei Demokrit keine Bedeutung hat. Im Gegenteil, die Umgebung wirkt ja auf jedes einzelne Konglomerat. Und insofern kann das Soziale helfen, das einzelne Konglomerat zu schützen. Ohne soziale Umgebung hätte der Mensch ein viel unsichereres Leben. Er kann zum Beispiel bei anderen feststellen, welche Wirkungen von außen ihm auch treffen können. Wenn zum Beispiel Person A krank wird, dann weiß er, hey, warte, das ist ein Mensch, der ist ähnlich konglomeriert wie ich, also diese Krankheit kann mich auch treffen. Oder auch zum Vorteil, wenn ein bestimmter Mensch eine Entdeckung gemacht hat, dann weiß er, oh, die kann ich auch aufgreifen, weil es ist ja von einem ähnliches Wesen gemacht. Und man kann sich dann auch gemeinsam gegen negativen Einflüssen schützen. Das Soziale ist so mehr oder weniger eine virtuelle Einheit, in der Konglomeraten sich zusammenschließen, um sich zu schützen und ihr Fortbestehen zu sichern. Insofern ist zwar das Fundament das einzelne Individuum, aber das Soziale gibt den einzelnen Konglomeraten eine zusätzliche Beständigkeit, die sie aus sich nicht haben. Und deshalb ist es für Demokrit sehr wichtig, also wie das soziale Leben gesteuert wird. Also das soziale Leben muss immer die einzelnen Teile zum Vorteil sein. Und also es ist wichtig, also wie das Soziale regiert wird. Und es ist auch wichtig, dass jedes Konglomerat sich dieser Regierung gegenüber loyal verhält. Und das sehen Sie im Folgenden. Von allen Angelegenheiten muss man die des Staates, also da steht im Griechischen Polis, weil es gab da noch keinen Staat, das sind Stadtstaaten. Von allen Angelegenheiten muss man die des Staates als die wichtigsten erachten. Die Frage nämlich, wie er gut regiert wird. Man darf weder wider Recht und Billigkeit streitsüchtig sein, noch sich eine Macht gegen das Gemeinwohl anmaßen. Denn ein wohlregierter Staat ist die großartigste Einrichtung, denn alles ist drin beschlossen. Gedeiht er, gedeiht alles. Stürzt er zusammen, stürzt alles zusammen. Das kommt, weil der Staat quasi direkt auf die Individuen aufbaut. Festhalten, diese Einheit des sozialen Gefüges ist keine natürliche oder eigenständige Einheit, abgesehen von der Tatsache, dass sich Gleiches zu Gleiches gesellt und deshalb Menschen immer in Gruppen vorkommen. Es ist also kein Mehr. Sie besteht nur in der gut Positioniertheit seiner Teile. Es gibt somit auch, und jetzt, das ist wichtig, es gibt somit auch keine Staatsräson, die jenseits der Grenze der direkten Gefährdung der Einheit des Staates liegt. Es ist immer direkt deutlich, was gefährlich ist und was nicht. Es gibt also keine Idee, Staatsidee oder so, die man über Umwege, zum Beispiel durch kurzfristiges Erleiden von Unrecht, verwirklichen soll. weil wenn du zulässt, dass erstmal Unrecht wirkt, dann zerstörst du den Staat, weil die Individuen direkt zusammenbrechen. Die Idee des Staates ist immer die der geordneten Teile. Insofern sieht man unmittelbar, wenn der Staat gefährdet ist, nämlich dann, wenn die Teile gefährdet sind. Hier gibt es also kein Ja-Aber. Und eigentlich braucht man so auch keinen Richterstand. Also die Wirklichkeit zeigt selbst, was Recht und Unrecht ist. Es gibt somit eigentlich nur das Standrecht. Also Personen, die den Staat gefährden, sollen direkt zerstört werden. Damit die Bürger gut gelaunt bleiben. Dass das nicht überall so gemacht wird, sagt Demokrit, kommt, weil einige sich dagegen gestellt haben oder weil bestimmte Religionen es verbieten. Aber eigentlich müsste das das Vorgehen des Staates sein. Das sehen wir hier. Ich lese mal vor. Gerade wie es gegen schädliches Getiere und Gewürm Gesetze gibt, nämlich dass sie ausgerottet werden müssen, so müsste man meines Erachtens auch gegenüber Menschen verfahren, sagt Demokrit. Nach den Gesetzen der Väter soll man unter jeder Verfassung, wo es das Gesetz nicht ausdrücklich verbietet, den Staatsfeind totschlagen dürfen. Eine solche außergesetzliche Tötung verbieten aber einzelne Landes, Heiligtümer wie auch Verträge und Eide. Es ist, sagt er, aber immer besser, dass man nach dem Standrechtsprinzip verfährt. Denn das sichert den Staat direkt, sagt er, und fügt auch die Menschen stärker zusammen. Zudem sieht man, sagt er, dass die Menschen das auch schätzen, weil diejenigen, die so vorgehen, die werden immer gelobt. Alles, sagt Demokrit, was widerrechtlichen Schaden bringt, muss man unter allen Umständen töten. Wer das tut, wird in jedem Staat mehr an Ansehen, Recht, Vertrauen und Ehre genießen. Also ich habe diese Zitate ausgewählt, weil man dann sehr gut sehen kann, dass wenn sie quasi nur diese eine Dimension haben, nämlich nur Wirklichkeit, dass nur die Wirklichkeit der einzige Maßstab ist. Und dann ist es ja selbst evident, was gemacht werden muss. Dann können sie sich nicht auf irgendein Prinzip wie Menschenrechten stützen. Das hat ja total kein Fundament. Da können sie immer sagen, Menschenrechte, aber der Mensch ist doch quasi von dem anderen einen Schaden zugefügt worden. Wo ist jetzt das Recht? Das Recht ist eigentlich das Unrecht, das jetzt repariert werden muss. Das ist völlig deutlich. Und deshalb ist natürlich auch, dass Demokrit sagt, dass man das lobt. Weil wenn du natürlich auch von dieser einen Ordnung nur ausgehst, dann verlangst du das auch. Ja? Also ich will, dass Sie verstehen, dass das eine Logik in sich hatte. Und dass, wenn Sie davon ausgehen, es gar keinen Sinn hat, von also Rechten des Individuums oder so zu sprechen, weil das greift gar nicht. Das macht dann eher einen lächerlichen Eindruck, als ob Sie nicht wissen, worum es eigentlich geht. Okay, übrigens, wenn Sie das in moderner Fassung zurückfinden wollen, dann müssen Sie zum Beispiel John Locke, Two Treatises on Government lesen. Der sagt, letztendlich ist das Prinzip des Staates ist die Freiheit des Individuums. Und über diese Freiheit erwirbt man sich Besitz. Das heißt quasi, der Besitz ist Erweiterung deiner Freiheit. Jeder, der deinen Besitz angreift, darfst du direkt töten. Weil du ja nicht weißt, ob er nicht nur erstmal, sagen wir mal, einen Apfel aus deinem Garten klaut und dann nachher deine Beefsteaks aus deinem Gefriertruhe und dann deine Schatztruhe und dann dich selbst. Deshalb sagt er schon, bei einem ganz kleinen Vergreif, also wo einer dir etwas abnimmt, darfst du direkt tödlich zuschlagen. Weil es ist ein Angriff auf das Prinzip des Staates, nämlich deine eigene Freiheit. Und Und Sie wissen, dass es Staaten gibt, die noch immer nach diesen Prinzipien verfahren. Okay, jetzt Punkt 15. Entstehung der Kultur. Das ist nur kurz und dann werden wir Fazit ziehen. Entstehung der Kultur. Wie bereits angedeutet, Menschen schließen sich zusammen. Gleiches gesellt sich zu Gleichem. Und dieses Zusammen bietet ihnen Schutz. Und aus dieses Zusammen wächst nun auch Kultur. Kultur ist für Demokrit das Ansammeln von Erfahrung und das Teilen von Erfahrung. Also gewisse Konglomeraten, also gewisse Menschen machen Erfahrungen und weil Menschen sich ja ähneln, können Menschen diese Erfahrungen von anderen übernehmen. Also diese Erfahrung ist letztendlich, wie steht es zwischen Mensch und Umgebung? Und diese Erfahrung ist natürlich immer abhängig von der konkreten Umgebung. Eine kalte Umgebung sorgt natürlich für andere Erfahrungen, da fangen die Menschen an, Häuser zu bauen, als eine warme. Und man braucht dann ein anderes Wissen. Und weil der Mensch, also erst festhalten, deshalb geht Demokrit auch davon aus, dass es ganz verschiedene Kulturen gibt, mit je ihre eigene Sprachen. Aber weil der Mensch natürlich eine gewisse Konstante aufweist, das heißt, es ist ein bestimmtes Typ von Konglomerat, gibt es natürlich auch gewisse kulturelle Konstanzen. Aber grundsätzlich ist Kultur für ihn fließend und wechselnd. Also in diesem Prozess der Ansammlung von Erfahrung gibt es auch große Entdeckungen, die den Menschen sehr dienlich sind, wie zum Beispiel die Entdeckung des Feuers oder die Gewinnung von Metallen. Und diese können dann auch eine ganze Kultur bestimmen und zugleich also auch von anderen Kulturen übernommen werden. Also Stichwort bei Demokrit in seiner Kulturauffassung ist also Erfahrung, die also zum Nutzen des Gemeinen eingesetzt werden kann. Ich lese, die ersten Menschen nun hätte, da noch keinerlei zum Leben nützliche Erfindung gemacht war, ein sehr kümmerliches Dasein gefristet, ohne jede Kleidung, unbekannt mit Haus und Herd und ohne jede Ahnung von Nahrung, die durch menschlichen Anbau gewonnen sei. Da sie nämlich auch das Einbringen der Früchte der Wildnis noch nicht kannte, hatte sie keinerlei Aufspeicherung von Früchten für den Fall der Not vorgenommen. Daher wären dann auch viele von ihnen zur Winterszeit umgekommen, durch die Kälte und weil sie nichts zu essen fanden. Infolgedessen seien sie allmählich durch die Erfahrung klug geworden, hätte sich im Winter in die Höhlen geflüchtet und von den Früchten solchen, die sich aufbewahren ließen, für sich aufgehoben. Sie sehen, hier werden Erfahrungen gesammelt. Und wie dann der Gebrauch des Feuers und die anderen nützlichen Einrichtungen nach und nach entdeckt waren, da wären auch die Künste und Gewerbe erfunden worden und die anderen Einrichtungen, die das Leben der Allgemeinheit fördern könnten. Überhaupt sei bei allen Errungenschaften die Not die Lehrmeisterin der Menschen geworden, die aus der Natur der Sache heraus die Erkenntnis jedes einzelnen Dinges einem Lebewesen zeigte, das wohlveranlagt und als Helfer bei allen Verrichtungen Hände und Vernunft und Verstand besaß. Also der Mensch hat die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, durch Verstand, und hat, weil er Hände hat, auch die Möglichkeit, mit diesen Erfahrungen konkret in seine Umgebung einzuwirken. Also Kultur ist so nicht etwas Gottgegebenes oder Naturgegebenes oder die Verwirklichung eines festgesetzten Plans, sondern wird quasi von unten aufgebaut, ausgehend von den gesammelten Erfahrungen. Deshalb sieht die Kultur immer nur so aus, wie welche Erfahrungen gemacht worden sind. Damit kann Kultur auch restlos verschwinden. Ne? Okay, jetzt kommen wir bei 16, Fazit. Aber bevor ich da losfahre, wenn Sie noch Fragen haben, Also das Prinzip ist ja deutlich. Und ich habe dann diese verschiedenen Bereiche abgeklappt, damit Sie sehen, wie umfassend das eigentlich ist. Ziehen wir Fazit. Vorab. Wir haben uns mit Demokrit beschäftigt, nicht wegen Demokrit selbst, sondern als Beispiel für ein bestimmtes Paradigma. Eine Herangehensweise an der Wirklichkeit, die sich von anderen Herangehensweisen unterscheidet. Und ich habe ab und zu diese Alternativen genannt, damit Sie ein bisschen schärferen Blick kriegen für das, was von Demokrit geliefert wird. Bedenke, bei solchen Paradigmen handelt es sich nicht um jedwede andere Sichtweise, es handelt sich um andere Sichtweisen als Folge von ganz bestimmten Grundannahmen, absolute presuppositions, die selbst nicht mehr bewiesen werden oder abgeleitet werden, sondern letztendlich gesetzt. Also ich habe heute so diese Beispiele von Meister Eckhart gegeben, da ist eigentlich eine andere Story dahinter. Und das ist echt eine Story. Ich meine, es wird zwar als Offenbarung wahrgenommen, aber es ist letztendlich natürlich eine Geschichte, die hilft, die Wirklichkeit auf eine bestimmte Art und Weise wahrzunehmen. Es handelt sich also bei solchen Grundannahmen immer um einen bestimmten Typ von Annahme, nämlich solche, die sich zwar auf die Wirklichkeit beziehen, aber dies auf eine ganz bestimmte Weise tun. Sie bewegen sich nämlich auf einer Metaebene. Es sind Annahmen, die bestimmen, wie wir über die Wirklichkeit denken müssen, wenn wir sie begründen wollen. Ja, also musst du ein Niveau oder musst du zwei Niveaus annehmen. Das kannst du ja nicht aus der Wirklichkeit selbst ableiten. Das Problem mit solchen Annahmen ist, dass, weil sie über die Wirklichkeit als Ganzes gehen, sie nur bedingt durch die Wirklichkeit gemessen werden können. Denn das Gemessene kann ja nicht das Maß bestimmen. Es geht hier eigentlich um die Frage, mit welchem Maß misst du die Wirklichkeit? Das kannst du natürlich nicht aus dem Gemessenen, also aus der Wirklichkeit holen. Du musst das irgendwo ersetzen. Ich habe gesagt, das bezieht sich auf die Wirklichkeit, natürlich, aber als Maßstab. Das heißt, man hat zwar eine gewisse Kontrolle durch die Wirklichkeit, nämlich die Sinnvollkeit oder die Applikabilität, ob sich diese Voraussetzungen überhaupt sinnvoll auf die Wirklichkeit anwenden lassen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass bei Parmenides diese Annahme, dass es keine Bewegung gibt, also das kannst du zwar annehmen und du kannst das auch begründen, das haben wir ja gesehen, aber tja, echt anwendbar auf das tagtägliche Leben, da wird es ein bisschen schwierig, weil das tagtägliche Leben sehr stark durch Bewegendes bestimmt ist. Also damit können Sie nichts anfangen dann. Ja, und so können Sie sagen, na, eine Theorie, die von eine solche Story ausgeht und die versucht zu begründen, ist vielleicht schön, aber na, damit, also nicht für mich. Ja, ich gebe nochmal ein Beispiel. Ob Sie jetzt die Wirklichkeit mit einem zweizahligen System, ein zehnzahliges oder ein zwölfzahliges abbilden wollen, wird nicht zwingend durch die Wirklichkeit vorgegeben. Alle drei Systeme funktionieren. Es kann aber sein, dass das eine System für Sie jetzt einfacher ist als das andere. Und das ist natürlich immer abhängig von den Zielen, die man sich setzt. Und diese Ziele sind zwar auf die Wirklichkeit bezogen, sind aber letztendlich der Wirklichkeit selbst als solches auswendig. Sie werden an der Wirklichkeit herangetragen. Oder ein anderes Beispiel. Benutze ich als Einheit des Tages, zur Einteilung der Tage, der Umlauf des Mondes, 28 Tage ungefähr, oder Umlauf der Sonne, 665 Tage. Es gibt ja Gesellschaften, die also quasi nach dem Mond messen, und es gibt Gesellschaften, die nach den Sonnen messen. Interessant ist aber, dass diese beiden nicht kommensurabel sind. Deshalb haben wir ja auch immer das Schreckeljahr, weil letztendlich die Wochen sind nach dem Mond genommen, aber das ganze Jahr ist immer nach dem Sonnenstand gerechnet. Und irgendwie funktioniert das nicht gut. Das heißt, hier haben Sie ein gutes Beispiel. Beide Systeme funktionieren, aber man kann sie nicht zusammendenken. Ja, es gibt viele Merkwürdigkeiten in unserem tagtäglichen Leben. Ich weiß nicht, ob Sie mal darüber nachgedacht haben, wenn Sie auf Ihre Uhr schauen, weil wir haben 12 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden und diese Sekunden werden dezimal unterteilt. Das ist natürlich irgendwie merkwürdig. Und die Systeme lassen sich auch nicht leicht miteinander zusammenbringen, weil diese Minutenskala ist eigentlich auf dem Zirkel basiert. Das heißt, da hat man immer mit der Zahl Pi zu tun. Und diese Dezimale ist eigentlich auf einer lineären Skala abgebildet. Und das Lineare in das Kreisförmige umsetzen, also das ist nicht ganz einfach. Dann haben Sie immer Probleme. Okay. Auf diese Metaebene, also entweder 10-zahlig oder 2-zahlig oder 12-zahlig, Mondjahr oder Sonnejahr. Also auf diese Metaebene gibt es also verschiedene Alternativen, die alle zutreffen, jedoch jeweils mit anderen Folgen, die manchmal nicht miteinander zusammengeführt werden können. Unser Schreckeljahr. In der Praxis ist das gar nicht schlimm. Also man kann sich ganz leicht mit zusätzlichen Hypothesen durchschlagen und das machen wir ja auch. Der Januar hat immer jede 4 Jahre einen extra Tag. Aber wo es um den Begründungszusammenhang geht, ist das unzulässig, dass man quasi zwei nicht kommensurable Systeme zusammenfügt. Denn es gefährdet genau die Validität der Begriffe. Denn das würde bedeuten, dass aus dem Wahren auch Unwahres folgt. Oder dass etwas gleichzeitig wahr und unwahr sein kann. Nämlich wenn Sie zwei sich widerstreitende Hypothesen annehmen, dann können Sie einen Satz haben, der ist wahr, wenn Sie von der einen Hypothese ausgehen und unwahr, wenn Sie von der anderen Hypothese ausgehen. Wenn Sie jetzt diese zwei Systeme klar trennen, dann ist es kein Problem. Aber wenn Sie die zusammenfügen, dann ist innerhalb derselben ein Satz zugleich wahr wie auch unwahr. Oder folgt aus dem Wahren das Unwahre. Nun, für einen Begründungszusammenhang ist das völlig unzulässig, weil da kannst du gar nicht mehr begründen. Ja? Und erinnern Sie sich noch, ich war ja mit diesem Zitat von Feierabend angefangen, der gesagt hat, ja, das Problem der Inkommensurabilität ist lediglich ein Problem für die Logik. Ja, stimmt. Aber Sie müssen nicht denken, als ob es dann auch nur lediglich ein Problem für die Logik ist, weil es ist damit ein Grundproblem für die Philosophie geworden. Weil die Philosophie, zumindest wenn sie sich als eine Begründungswissenschaft versteht, direkt damit zu tun hat. Wenn sie sich als ein literarisches Unternehmen versteht, ja, dann natürlich nicht. Dann ist alles möglich. Übrigens werde ich darauf noch zurückkommen. Ne? Und auch will ich zu bedenken geben, vielleicht ist die Wirklichkeit so aufgebaut, dass sie letztendlich inkommensurabel ist. Who knows? Ich weiß es nicht. Das braucht mich auch gar nicht zu interessieren, weil wenn ich sie begründen will, ich als Mensch sie begründen will, muss ich ein gewisses Begriffssystem anwenden, an dem ich gebunden bin. Und da kann ich diese Inkommensurabilität nicht annehmen, weil dann kann ich nicht begründen. Ja? Und deshalb also, wenn jemand sagt, ja, aber die Gesetze der Physik haben doch gezeigt, dass, also muss auch der Begründungszusammenhang einer andere sein, da würde ich sagen, aber Entschuldigung, hier werden zwei Dinge miteinander verwechselt. Ja? Du kannst ja auch sprechen über etwas, das du nicht kennst. Ich kann ja auch über einen Widerspruch sprechen, widerspruchsfrei. Ich kann nämlich benennen, ich kann auch explizieren, was ein Widerspruch ist. Das ist aber gar nicht widersprüchlich. Ich kann genau explizieren, was ein Widerspruch ist. Also das das Objekt geht in seiner eigenen Konstitution nicht in der Begründung selbst ein. Aber umgekehrt heißt das auch, dass die Begründung gewisse Eigenschaften hat, mit denen du, also so wie die Begründung ist, zu tun hat. Und das heißt, dass die widerspruchsfrei sein muss. Anders kann sie keine Begründung liefern. Also deshalb ist auch das Paradigmenproblem kein echtes Problem für das praktische Leben. Also Menschen passen sich ganz schnell an, sondern an Theoretisches, das Rechenschaftsablegen. Und wenn man das nicht will, ja, dann hat man damit auch kein Problem. Aber wenn man das will, dann hat man also eins. Okay. Dann wissen Sie jetzt, weshalb ich die Vorlesung so aufgebaut habe. Also was, wie ich jetzt auf die Quellen geschaut habe. Fassen wir jetzt also die Ausgangspunkte von Demokrit zusammen und dann komme ich gleichzeitig auch auf 17, wo wir die Noten verteilen, also Plusse und Minusse. Erstmal ganz allgemein, also was wir am Anfang besprochen hatten, das ist eine Unterscheidung zu Parmenides. Also nach Demokrit gilt Folgendes, die Kohärenz der Begründung folgt nicht die Logik des begrifflich beschriebenen, Logik der Begründung folgt nicht die Logik des begrifflichen Beschreibens, sondern die des Beschriebenen. Ich begründe nach Demokrit deshalb nicht nur, was ich denken kann, sondern versuche alles, was ich überhaupt wahrnehme, im Medium des Begriffes zu fassen. Wir hatten ja bei Parmenides gesehen, dass das Kriterium, über Wirklichkeit zu sprechen, die Logik der Begründung war. Und deshalb würde er sagen, kann zuletzt endlich nur über Seiendes etwas aussagen. Aber ich hatte klargemacht, dass das eigentlich nur für die Begründungsstruktur gilt, aber nicht für das, was drin begründet wird. Nun, weil Demokrit also nicht auf diese Metaebene sieht, sondern diese Metaebene dienstbar macht für Wahrnehmungen zu beschreiben, deshalb kann Demokrit auch über Dinge sprechen, die er nicht kennt. Nämlich Atomen und das Leere. Ja? Ich kann hier viel dazu sagen, ich muss aber aufpassen, weil ich will heute die Sache fertig machen. Aber das Problem des Begründens und das Abbilden der Wirklichkeit ist, dass sie, also man könnte sich als philosophisches Prinzip vornehmen, dass sie quasi nur begründen können, was sie kennen. Das ist, was Parmenides tut, indem er sagt, dass nur das Sein der Gegenstand des Denkens sein kann. Aber dann wird natürlich die Wirklichkeit immer gemessen an die Art und Weise ihres Denkens. Sie können auch sagen, nein, ich verstehe Begründungszusammenhänge also erstmal so, dass Wirklichkeit abgebildet werden muss und dass ich nachher von dieser Abbildung eine kohärente Begründung gebe. Und dann muss man natürlich auch das, was man erst einmal gar nicht kennt, irgendwie abbilden. Das ist gar nicht problematisch, weil ich könnte sagen, also nehmen wir mal so, das, was Sie noch nicht wissen, und nennen wir das X. Und ich kann ja etwas sagen über das, was Sie wissen, nämlich nicht wissen. Dann frage ich, was wissen Sie? Und dann sagen Sie, na, ich wissen, dass ein Baum, ich weiß, dass ein Baum in meinem Garten steht. Und dann kann ich sagen, okay, das, was Sie nicht wissen, sieht zumindest nicht so aus, dass der Baum in Ihrem Garten steht. So, ich kann über das, was ich nicht kenne, sprechen. Und deshalb muss man meines Erachtens, wie auch Demokrit, diese zwei Niveaus immer sehr gut unterscheiden. Anders schauen sie sich selbst immer im Spiegel. Es gibt aber philosophische Systeme, die das gar nicht wollen. Beispiele sind zum Beispiel Descartes Philosophie oder Hegels Philosophie. Okay, Fazit 1. Demokrit ist deshalb ein Realist im popperschen Sinne, nicht im logischen Sinne. Das heißt, er nimmt eine physische Wirklichkeit außerhalb des Denkens an, die im Denken abgebildet wird. Also Denken kreiert keine Wirklichkeit, sondern reagiert nur und gestaltet lediglich Erfahrung. Und das sehe ich als unheimlich positiv an, weil es eine grundsätzliche Offenheit des Denkens unterstreicht. Weil nämlich dann das Denken nie abgeschlossen ist, weil es sich immer anpassen muss an das, was es beschreiben will. Das heißt, jede Erfahrung ist wieder eine neue Herausforderung für das Denken. Der andere Weg wäre, was ich nicht denken kann, existiert nicht, ist also keine reelle Erfahrung, wie wir das in dieser Kosmologie von Demokrit gesehen haben, dass letztendlich das, was die Menschen wahrnehmen, nur Fantasie ist. Ja, und Sie sehen, dass eine Grundentscheidung von philosophischen Paradigmen genau darin besteht, wie man über Denken denkt. Also ob das abbildet, quasi wie Aristoteles sagen würde, selbst eigentlich kein Sein hat, um überhaupt Sein das abbilden zu können. Oder ob man sagt, nein, das Sein ist selbst ein Teil der Wirklichkeit. Okay, Fazit 2. Seine Ausgangspunkte sind klar formuliert, das haben wir ja öfters gesehen, es gibt Atomen und es gibt Leeres. Die Atome sind alle verschieden und bewegen sich im Raum. Und die Atome bilden Konglomeraten aufgrund ihrer eigenen bestimmten Formen. Und daraus schließt er, es gibt nichts Bleibendes, es gibt keine Einheiten außer den Atomen und die Einheit der Konglomeraten ist somit nur zufällig. Es ist nicht mehr als die Zusammenfügung seiner Teile. Und schließlich, der Maßstab des Beurteilens einer Einheit ist immer die Ansammlung deren Teile. Das haben wir ja demonstriert gesehen in den letzten Vorlesungen. Diese Ausgangspunkte sind kräftig, denn sie lassen sich durch die sinnliche Wahrnehmung nicht widerlegen. Denn hier zeigt sich immer Veränderung. Sogar wenn du wahrnimmst, ist das eine Veränderung. Und das ist natürlich als positiv zu bewerten. Fazit 3. Aber ist diese Lehre echt so aussagekräftig? Also sie ist stark, aber ist sie aussagekräftig? Wie gesagt, ihre Ausgangspunkte lassen sich nicht leicht durch die Erfahrung widerlegen. Wir hatten ja vorhin gesagt, diese Ausgangspunkte werden irgendwie Gesetz und ihre Sinnvollkeit, Wahrheit, darüber kann man eigentlich nicht sprechen, aber ihre Sinnvollkeit zeigt sich in der Applikabilität. Also wie lassen die sich gut anwenden oder nicht? Und nehmen wir wahr, dass die Wirklichkeit sich konstant verändert. Nun, genau diese Ausgangspunkte versuchen das begrifflich zu greifen. Die sagen, was sind die Voraussetzungen für Veränderung? Die letztendliche Voraussetzung für totale Veränderung sind, dass die Welt aus unendlich vielen Atomen besteht. Weil da kannst du jedwede Veränderung irgendwie greifen. Ja, würdest du ausgehen von einer endlichen Sammlung von Atomen, da kannst du ein Problem kriegen. Oder gehst du aus von nur einer begrenzten Anzahl von Atomen formen, da kannst du auch ein Problem kriegen. Weil dann kann es sein, dass du etwas nicht mehr erklären kannst, weil du genau wie früher beim Lego-Spielen, wenn du dann ein Haus bautest, aber dein Bruder hatte einige Steine mitgenommen, da konntest du das Haus nicht fertig bauen. Ja, das sind so die Erfahrungen, die die philosophische Positionen prägen im späteren Leben. Okay, zurück. Ist diese Lehre wirklich so aussagekräftig? Wie gesagt, in der Tat, sie lässt sich nicht widerlegen. Aber kommt sie darüber hinaus? Wenn wir so einen Satz nehmen wie alles bewegt, ja, so eine philosophische Behauptung wie zum Beispiel Demokritzi macht und später auch Nietzsche, das scheint kräftig und tief zu sein, denn er trifft immer zu. Aber kann man damit viel anfangen? Ich kann damit nur erklären, dass es Unterschiede gibt, aber nicht welche. Ich kann damit nur erklären, dass A nicht immer A bleibt, aber nicht, was nach A folgen wird, außer nicht A. Hält man, wie ja schon gesagt, daran fest, dass es unendlich viele Atome gibt, die alle voneinander unterschieden sind, dann lässt sich hier grundsätzlich keine Antwort geben. Weil du ja gar nicht weißt, welche Atome zufälligerweise auf einmal wieder auftauchen. Und weil die alle unendlich verschieden sind, kannst du ja gar keine Wahl treffen. Dann lässt sich also hier grundsätzlich keine Antwort geben. Jede Situation ist grundsätzlich anders. Es gibt also nie eine Doublette. Es gibt nie eine Situation, die genau dasselbe ist wie die andere. Nimmt man nur eine begrenzte Zahl von Atomformeln an, wie das später Lucrez tun wird, um bestimmte Regelmäßigkeiten sinnvoller erklären zu können, dann muss man aber eine Begründung liefern können, weshalb es diese Formel gibt und nicht die andere. Also diese erste Linie, die wir bei Demokrit finden, dieses Unendliche, lässt sich nicht widerlegen, ist aber nicht sehr aussagekräftig. Sie sagt nur, alles wie es ist, wird mal anders sein. Die zweite Linie bei Demokrit, bei Lucrez, ist schon ein bisschen aussagekräftiger, liefert aber keine Begründungen für ihre Annahmen. Sie behauptet nur, es gibt eine begrenzte Zahl, sie sagt aber nicht, wie viel, noch welche. Und wenn sie es doch sagen könnte, nämlich zum Beispiel nur Formen x, y und z, da kann sie nicht begründen, weshalb es genau diese gibt. Und diese Entscheidungen, also welche es gibt oder wie viele, kann man das aus der Sinneswahrnehmung ableiten? Ich denke nicht, weil wir wissen ja nicht, was in der Zukunft noch passieren wird. Das heißt, was wir aus der Wahrnehmung ableiten, Gesetz, jeder Mensch auf dem Erdglobus hat immer gut Buch geführt, was er wahrgenommen hat, dann haben wir schon etwas. Aber wir haben noch nicht den nächsten Tag bestimmt. Sicherlich nicht, wenn man wie den Atomisten davon ausgeht, dass es keinen Weltplan gibt. Also jede Situation ist wie beim Lottospiel immer eine komplett neue Situation. Hier stößt man also meines Erachtens auf die Grenze des realistischen Paradigmas in seiner Reinform. Also eigentlich das epikureische oder demokritische oder lucretische Paradigma ist eigentlich den Realismus, also metaphysischen, ich meine das jetzt nicht mit den Universalienlehrer, aber da sind die Nominalist, aber realistisch im popperschen Sinne, das heißt, es wird eine Außenwirklichkeit angenommen. Also hier stößt man auf die Grenze eines solches Paradigmas, wenn es strikt empirisch aufgefasst wird. Es kann letztendlich nur beschreiben, was der Fall ist, aber nicht begründen. Letztendlich bist du dann nur zu einer Beschreibung gezwungen. Also man kann nur beschreiben, was der Fall ist, jedoch nicht begründen, sei es auf der Grundlage von ganz abstrakter Annahme unendlich vieler Atomen und Leeres. Aber das ist so abstrakt, das besagt eigentlich gar nichts. Das ist also, finde ich, eigentlich zu wenig, um vom Positiven Rechenschaft ablegen zu können. Weil eigentlich ist dann das Fazit nur ein negatives. Du kannst nur sagen, wir haben A, und das, was ich sicher sagen kann, ist, dass A im nächsten Moment nicht mehr genau in dieser Form bestehen wird. Aber das ist eigentlich eine negative Behauptung. Also ich kann damit letztendlich keine Wirklichkeit aufbauen, weil da muss ich eigentlich wissen, ja, und wie sieht das nächste Moment eigentlich aus? Ist das klar? Also der Realismus, der ist sehr positiv, weil man dadurch quasi eine Öffnung hat zu der reellen Situation, in der man sich befindet. Aber die Art und Weise, wie hier diese reelle Situation beschrieben wird, ist auf eigentlich viel zu ärmlich, dass du nur immer hinter den Fakten herrennen kannst. Das ist wie entschuldige für dieses etwas bizarres Beispiel, aber also wenn ich hatte das mal von einem durch viele Lebenserfahrungen gefärbten Soldaten gehört, der sagte, ja, wenn eine Granate flack für deine, also für deine Füße springt, dann hat es keinen Sinn, also irgendwie weit wegzusprengen, in Deckung zu gehen, weil die Chance, dass die zweite genau auf dieselbe Stelle fällt, ist eigentlich sehr klein. Eigentlich musst du genau stehen bleiben, wo du stehst, wenn du das noch überlebt hast. Aber jeder wird natürlich direkt wegrennen. Und die Frage, also um sich zu überleben, ist, na, wo wird die nächste fallen? Aber nach dem lukretischen oder demokritischen Paradigma kannst du sagen, irgendwo. Das ist die einzige Antwort, die dir geben kann. Ja, da kannst du nicht viel mit anfangen. Ne? Also man muss eigentlich eine solche Beschreibung haben, dass man vorhersagen kann. Okay, Fazit 4. Das hängt aber zusammen mit den Vorangehenden, dass die Erklärung eigentlich nur eine Beschreibung ist. Der Maßstab ist somit immer, für Demokrit, die Tatsache oder das Konglomerat selbst oder das Konglomerat der Konglomeraten. Die positive Folgen davon haben wir in der Ethik gesehen, nämlich die gute Laune. Es hat aber auch eine negative Folge, nämlich dass Rechtsprechung Standrecht wird. Weil wenn du nur beschreibst und nicht diese zweite Ebene hast, dann ist immer so Zahn um Zahn, Auge um Auge. Es hat aber auch noch eine andere Folge, Indolenz. Es gibt nämlich kein anderes Ideal als das, was der Fall ist, weil jedes andere Ideal unbegründet ist. Und das Problem ist, und jetzt stütze ich mich wieder auf der Erfahrung, das kann ich nicht mit der Wahrnehmung in Einklang bringen, dass Menschen kreativ sind. Weil Kreativität ist nicht nur Erfahrung, sondern ist gänzlich neue Formen ausdenken, die es bis jetzt noch nicht gab, und diese der Wirklichkeit auferlegen. Das heißt, wo die faktische Natur über ihre eigene faktische Grenze hinausgeholfen wird, wie zum Beispiel in der chemischen Synthese, die Plastiktüte. Also das heißt, natürlich, das ist Spielen mit der Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit in einen solchen Zusammenhang bringen, wie sie das selbst eigentlich nicht tut, das finde ich unheimlich kreativ. Oder die Genmanipulation. Das ist eigentlich eine Topleistung der menschlichen Ingenuität. Das atomistische Schema, der Mensch bewegt und alles ist möglich, ist hier viel zu unpräzise, um diese prophylaktische Wissensdurst, dass Menschen quasi ihre Situation kreativ ändern wollen, wie das zum Beispiel in der Wissenschaft passiert, greifen zu können. Und dasselbe sieht man auch bei den Künsten. Also Demokrit entstehen all diese ja eigentlich aus Not. Aber eigentlich sind die Künste, wie auch überhaupt Wissenschaft und vor allem auch Philosophie, völlig unpraktisch, sogar eigentlich gegenpraktisch, also nicht nur unpraktisch, dass sie nichts mit der Praxis zu tun haben, sondern sie verirren auch in der Praxis. Weil wenn sie zum Beispiel glauben, was in einem Roman steht, haben sie ein kleines Problem. Aber was passiert eigentlich in der Künste? Also der Mensch bedient sich im praktischen Leben seiner Sprache, als Kommunikationsmittel. Und jetzt in der Literatur wird dieses Medium um seines Selbstwillens ausgetestet. Das heißt, es werden neue Wörter gebildet, es werden neue Sätze gebildet, es werden neue Gefüge gebildet, also neue Gattungen gebildet. Und diese können dann eventuell für die Praxis eingesetzt werden. Aber diese Spielwiese ist natürlich eine sehr gefährliche, weil das ist ja noch nicht an der Praxis geübt. Es ist ja noch nur geübt an das Spielen der Sprache mit sich selbst. Eine ziemlich ungute Übung eigentlich. Und Sie sehen auch, dass Wissenschaftler deshalb immer wie Wasser auf Feuer reagieren, wenn in der Wissenschaft fabuliert wird. Weil er quasi das Medium zum Selbstzweck eingesetzt wird und nicht mehr als Abbildung der Wirklichkeit. Aber dennoch sehen wir, dass ohne dieses Spiel, um des Spielens Willens, also wo die Sprachkompetenz des Menschen mal ohne Bezug zur Praxis geübt wird, wir eigentlich nur armselig das Medium in der Praxis einsetzen können. Dasselbe ist auch mit der Musik. Also wir greifen ja Wirklichkeit auf durch Akustisches. Aber unser Gehör wird trainiert durch musikalisches Zuhören. Ne? Oder das Visuelle, der bildende Kunst. Und gerade diese Leistungen, wo das Medium über seine Grenze gezogen wird, sehen wir an als eine Leistung der Kultur. Also wenn du jetzt empirisch vorgehst, musst du sagen, hey Menschen, betrachten das Leben besser, wenn diese Kunstformen letztendlich einen Einfluss haben auf der Praxis. Also sie sollen das nicht zu viel haben, weil dann wird es unpraktisch. Aber wir sehen das als eine extra Leistung. Das heißt, dass das Leben dann eine größere Bedeutung kriegt, wie in der klassischen Tradition immer ein Unterschied gemacht wird zwischen vivere, also Leben, und bene vivere, das gute Leben. Also die Ethik beschäftigt sich ja nicht nur mit Leben, so wie die Tiere, sondern mit gelungenes Leben. Und letztendlich zwingt die demokratische Ausgangspunkte einem, nur über Leben zu sprechen, nie über das gute Leben. Weil Demokrit selbst klipp und klar sagt, das gute Leben ist nur genau das, was das Leben ist, dann bist du gut gelaunt. Aber du solltest nie aus einer vom Leben losgelösten Perspektive sehen. Und gleichzeitig kann man auch feststellen, nein, diese Kreativität, die natürlich sein System erstmal in der Grundlage annimmt durch den Realismus, nicht weitergezogen wird, weil du letztendlich zwar offen bist, aber völlig indolent. Du hast zwar alle Fenster aufstehen, aber du machst nichts damit. Das heißt, du beschreibst nur, du kreierst nicht. Also du lässt alles dem Zufall über. Also das kann ich schwer mit, also der Wissensdurst des Menschen im Einklang bringen. Also die Atome müssen mehr leisten eigentlich, als nur dumm irgendwo rumfliegen. Und ich hatte es ja schon gesagt, dass so mit den Künsten, das hört sich ja nett an. Aber letztendlich gilt das natürlich umso stärker für die Philosophie, die meist unpraktische Wissenschaft, die es gibt. Weil die ja letztendlich nur begründet. Aber man sieht, dass dennoch Menschen ihr Leben als gelungen oder auch jedwede Handlung als gelungen betrachten, wenn sie verstehen, weshalb sie das gemacht haben. Oder wenn sie auch jemand anderes verstehen, weshalb er das gemacht hat. Also wenn wir uns entschuldigen, dann decken wir unsere Gründe auf. Das ist eigentlich eine sehr merkwürdige Praxis. Das Fakt wird dadurch gar nicht anders. Nur die Beurteilung. Aber die beurteilen lässt das Faktum natürlich genauso, wie es ist. Das heißt, dass wir letztendlich uns in unserer Lebenspraxis nicht zufrieden geben mit das nackte Faktum. Also wir sind dann, nachdem wir die Begründung gehört haben, bereit, das Faktum entweder stehen zu lassen oder zu ändern. Das wird aber nicht aus dem Faktum abgeleitet, sondern aus der Begründung. Ob das Faktum quasi einen Grund hat, weiter zu bestehen oder nicht. Also ich würde es mal so sagen, es ist vielleicht ein bisschen kurz formuliert, aber letztendlich kann Demokrit ja keine Rechenschaft ablegen von das ganze Projekt, das er selbst durchzieht. Dass er aufklären will. Er eigentlich macht seine ganze Philosophie das genau sinnlos. Weil die Aufklärung ist quasi nur platt fotografieren. Okay. Ich meine, er kann zwar begründen, weshalb Menschen tun, was ich gerade so beschrieben habe, er würde sagen, ja, das sind diese Idolen. Also diese Mehrschichtigkeit der Wirklichkeit, das sind diese rumfliegenden Idolen. Aber wir haben ja gesehen, die sind nicht so kräftig als die Wirklichkeit selbst. Die können also nicht die Wirklichkeit grundsätzlich ändern. Also wenn Sie das, was ich jetzt gesagt habe, in einem Punkt zusammenfassen wollen, dann stoßen wir hier auf das, was man mit dem Wort Sinn bezeichnen kann. Also, dass der Sinn eines Dinges fällt ja nicht mit dem Ding, also warte, ich muss es so formulieren, der Sinn des Dinges fällt nach dem Atomisten eigentlich mit dem Ding selbst zusammen. Wenn das aber so wäre, dann kann man nicht verstehen, weshalb man sich für Ideale hergeben kann. Ne? Weshalb Menschen zum Beispiel revoltieren. Oder man schreibt das nur die rumfliegenden Idolen zu. Oder Nötigung. Und Sie sehen, so wie der Atomismus selber sein kritisches Potenzial, also gegen Götterglaube, also dass der Atomismus neben seinem kritischen Potenzial wie der Götterglaube auch eigentlich unendlich konservativ ist. Das betrachte ich als eine Schwäche. Und das haben Sie schon ein bisschen gesehen mit diese das Standrechtliche oder auch seine Gerechtigkeitsauffassung. Also das hört sich ganz kritisch an und sagen wir mal aufgeklärt, aber im Grunde ist es erzkonservativ, weil es nur das Faktum nimmt, wie es ist, ohne revolutionäres Potenzial. Jetzt 18 Alternativen. Und ich werde jetzt bei den Alternativen etwas tun, was ich noch nie gemacht habe. Also ich werde jetzt auch mal kreativ sein. Ich werde jetzt keine philosophische Alternative heranführen. Das habe ich ja eigentlich schon immer gemacht jetzt in diesen Vorlesungen, auch heute wieder mit Meister Eckhart. Und das werde ich auch später tun, in den nächsten Sitzungen. Sondern ich werde jetzt einen literarischen Text nehmen. Und ich tue das mit Absicht. Da, und denken Sie, was ich am Anfang meines Fazits ziehen gesagt habe, ich tue das also mit Absicht, da die philosophische Begründungen, also diese Alternative, eigentlich einander nur kalt gegenübergestellt werden können. Sie stehen ja immer in der Alternative, unvermittelt. Das ist ja des Begründens eigens. Das heißt, das, was wir gerade suchen, diese Vermittlung kann die Begründung selbst nicht leisten, zumindest nicht direkt. Besser ist es deshalb, sich beraten zu lassen durch ein viel flexibleres System, nämlich die literarische Praxis, die ja wohl sicher viel leichter über die Grenzen der Paradigmen hinwegspringen kann. Natürlich, das dann zu begründen, ist noch eine ganz andere Sache. Aber wir müssen erstmal ein Modell haben, von dem wir sagen, ja, das stimmt mit unserer Wirklichkeitserfahrung, wie wir sie in Wissenschaft und Soziales ergreifen, überein. Und dann ist die Aufgabe der Philosophie, das zu begründen. Es wäre ja absurd, dass irgendwie ein Philosoph morgens aufsteht und sagt, jetzt werde ich mal die Welt begründen und irgendwie nicht geschaut hat, wie die Welt zusammengebaut ist. Also ich tue jetzt dieses Literarische als eine Art von letztendliches Epos oder wie auch wir das bei Meister Eckhart gesehen haben, die christliche Glaubensüberzeugung. Also da hat man auch einen Blick auf die Welt, die man sinnvoll findet, und dann der nächste Schritt ist für die Philosophie, das zu greifen. Wie das auch für Demokrit selbst gilt, er sieht, dass die Menschen ängstlich sind und sagt, nein, also der Mensch müsste doch eigentlich gut gelaunt sein, Menschen mögen das gut Gelaunte viel besser, und versucht dann ein System zu finden, das also nicht nur als Prinzip annimmt, sondern es auch begründet. Und dann kommt er mit seiner atomistischen Lehre. Also diese atomistische Lehre ist nicht der allererste Schritt, ist aber der allererste philosophische Schritt. Also der allererste Schritt ist erstmal eine Grundüberzeugung, ich will ruhig leben und will mich deshalb aufklären. Und ich habe ja jetzt bei diesem Fazit ziehen, also positive wie negative Punkte genannt. Der positive Punkt ist diese Aufgeschlossenheit. Der negative Punkt ist, dass er aber zu viel eindimensional bleibt, deshalb die Kreativität nicht greifen kann. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ist uns das viel wert? Ich würde dann mal von ausgehen. Aber hier ist natürlich, welche Story man letztendlich als seine Grundüberzeugung aufgreifen will, die man dann philosophisch begründet. Nun, wenn man begründet, legt man alle Karten auf den Tisch. Dann werden Widersprüche deutlich. Die kann man in der Begründung aber nicht zulassen. Deshalb will ich jetzt nicht bei den Philosophen anfangen, weil wir dann haben wir diese Initialzündung übersprungen. Und dann wird das wieder so eine Sache von ja, nein. Deshalb, dass ich mal so einen literarischen Text nehme, von dem ich finde, dass da ein gewisses Anliegen, das zumindest ein Teil der Philosophiegeschichte getrieben hat, literarisch einprägsam zum Ausdruck gebracht wird. Und danach können wir dann versuchen, das philosophische Paradigma aufzugreifen, das diese literarische Intuition am besten greifen kann. Oder zumindest davon Rechenschaft ablegen kann. Also die Grundfrage, die wir uns stellen müssen, also das Experiment, das wir eingehen, ist, ob man die Wirklichkeit nur nach seinem faktischen Zustand beurteilen muss oder nach einem anderen. Aber das muss erstmal nahegelegt werden, ne? Ja, weil wir haben gesehen, dass der Demokrit das immer nach dem Faktischen tut. Und den Beispieltext, den ich herausgesucht habe, ist ein Text von Ernst Jünger, Der verlorene Posten. Ein interessanter Text, weil hier bei Der verlorene Posten die Wirklichkeit ja keine Rolle mehr spielt. Es geht ja um ein verlorenen Posten. Das heißt, das Zirkus der Welt ist ja schon vorbeigezogen. Und dennoch ist genau die Betrachtung des Verlorenen, aber verloren heißt, dass quasi aus der reellen Existenz rausgezogen worden ist, vielleicht gerade das, was uns den Sinn für den Sinn der Sache aufleuchten lässt. Also, um das an einem Beispiel zu erläutern, ich weiß nicht, wie oft Sie umgezogen sind, aber Gesetz, Sie sind mal vor 2 Jahren aus einem Dorf oder Stadt, das weiß ich nicht, nach Freiburg gezogen und haben da in einer gewissen Studentenbude Ihre erste studentische Erfahrungen gemacht. Und nach so 2 Jahren müssen Sie da ausziehen, weil, weiß ich nicht, und Sie räumen dieses Zimmer leer. Und wenn es dann so ausgeräumt ist und alle Möbel quasi in dem Auto gepackt sind, dann schauen Sie noch kurz, ob Sie da nichts vergessen haben. Und Sie lassen Ihren Blick so mal durch das Zimmer gehen. Einen verlorenen Posten. Sie werden da weiter nicht mehr verbleiben. Und auf einmal wird Ihnen schlagartig klar, was das eigentlich für eine Erfahrung war, diese ersten Monate als Student. Das leuchtet auf einmal auf, weil Sie jetzt nicht mehr immer Telefonate reinkriegen und noch einkaufen müssen und noch die Vorlesungen vorbereiten. Auf einmal stehen Sie mit diesem Raum alleine da und gerade diese aus der Wirklichkeit rausgezogen sein, lässt Ihnen die Ruhe mal zu schauen, ja, wie war das jetzt? Was habe ich da eigentlich erlebt? Was war überhaupt Sinn der Sache? Also vielleicht, und das wäre meine These hier, ist es genau der Blick weg von der faktischen Wirklichkeit, der den Sinn für das Faktische erschließt. Also ich gebe zu, das ist jetzt nur also ein Experiment. Aber wenn das Experiment klappt, da kann man sagen, hey, da müssen wir das aber auch von einer philosophischen Theorie erwarten, ne? Also dieses Experiment ist ja aus atomistischer Perspektive völlig sinnlos. Ich hoffe, dass Sie das sehen. Deshalb will ich es hier machen, um so eine Plattform für die Alternativen zu schaffen. Ja? Wie gesagt, es handelt sich hier um einen Text von Ernst Jünger aus einem Werk, das er in 1938 publizierte, das abenteuerliche Herz in der zweiten Fassung. Ich will jetzt nicht zu viel über den Autor sagen, nur so viel, dass sein Werk sich durch einen Realismus auszeichnet, und jetzt Realismus im literarischen Sinne, der insofern besonders ist, als er gleichzeitig, und das finde ich eigentlich grandios an diesem Autor, gleichzeitig involviert und nicht involviert ist. Also Jünger steht als Beobachter, also nicht involviert, mitten in der Wirklichkeit involviert. Und das gibt seinen Werken etwas sehr Unheimisches, auch etwas sehr Direktes und Anstößiges. Auch. Und jetzt lesen wir mal, was er da über diesen verlorenen Posten sagte. Das heißt Historia in Nuce. In diesem Das abenteuerliche Herz hat er mehrere kleine Textstellen, die überschrieben sind mit Historia in Nuce. Also eigentlich, sagen wir mal, also Ansätze für eine gewisse Geschichtsbetrachtung. Und also ich sage das ehrlich, damit Sie das wissen. Ich halte nicht so viel von Literatur. Aber das hier finde ich gut. Okay. Zu den Figuren unseres Schicksals zählt auch jene, die als der verlorenen Posten betrachtet wird. Und niemand weiß, ob gerade dieses Schicksal sich nicht eines Tages auch an ihm vollstreckt. Das Verhängnis trifft zuweilen schnell an uns heran, so wie uns der Nebel im Hochgebirge überrascht. Auch wo das Unheil große oder kleine Gruppen auf den verlorenen Posten drängt, gibt es ein Überwachen über Nacht. Und das vor allem dort, wo die Geschichte in ihren verborgenen Gängen arbeitet. Wir neigen zu dem Glauben, dass die Katastrophe sich weithin sichtbar ankündet, und dass bedeutende Zeichen ihr vorausgehen. Weit häufiger jedoch ist der Fall, dass ein historisches Gebäude durch Ameisenfüßen untergraben wird. Dann freilich kann ein Hauch es fällen, wie ihn das Aussprechen eines Wortes erzeugt. Unter solchen Umständen tritt das Leben oft in eine ihm sonst unbekannte Helle und Durchsichtigkeit ein, wie wir von unseren im Firneis errichteten Wachten die Sterne am klarsten sehen. So werden uns auf verlorenen Posten unsere Ordnungen deutlicher. Dann gewinnt selbst das Gewohnte und Alltägliche eine besondere Würde, einen höheren Rang. Mir leuchtete das zum ersten Mal ein, als ich nach unserem Rückzuge an der Somme, also in dem Ersten Weltkrieg, in den geräumten Stellungen die Runde ging. Jede unserer Handlungen birgt in sich einen uns unbekannten Kern. Gegenüber der Vernichtung treten diese Züge auf das Sichtbarste hervor. Der Mensch handelt dann nicht mehr, wie es seiner Erhaltung, sondern wie es seiner Bedeutung entspricht. In solchen Schauspielen tritt die Geschichte in ihre höchste Bildhaftigkeit ein oder in das Zentrum der Zeit. Es kann sich daher des Menschen das sublime Gefühl bemächtigen, Letztes und Endgültiges zu tun, ein Gefühl, das jeder gute Schilderung des Abendmahls ihr Licht geben muss. Eine ähnliche Stimmung durchleuchtet das Leben in abgeschnittenen und dem Untergange geweihte Landschaften. Auch tritt sie mit den großen Seuchen auf. So trägt die Pestchronik von St. Gallen ihre Kennzeichen, die herbstliche Mischung aus Trauer und Heiterkeit, das Gefühl der geistigen Bruderschaft und den symbolischen Zug der Handlungen. Nicht vergessen sei in diesem Zusammenhang die letzte Versammlung der bedrohten Familie, wenn niederer Bluthass die Städte durchflammt. Erst hier, tief unter der Oberfläche sozialer Verträge, leuchtet dem Menschen die Macht seiner Bündnisse ein. Auf verlorenen Posten muss das Leben sich entscheiden, so wie die Materie unter hohem Druck sich in ihren kristallinischen Formen offenbart. Hier tritt auch das Niedere deutlich hervor, wie etwa die Mannschaft eines sinkenden Piratenschiffes sich durch wilde Ausschweifungen betäubt. Deshalb gehören zu den geistigen Werkzeugen unentbehrlich zur hohen Erfassung der Welt auch die historischen Studien. Aus den großen Auftritten zwischen Menschen, wie sie die Überlieferungen schildern, klingt uns eine Sprache entgegen, die unmittelbar auch an uns sich richtet. Und das Archiv unserer Urkunde enthält unübertreffliche Antworten auf die Frage, wie man sich auf verlorenen Posten verhält. Zu den großen Kursen, welche die Historie in sich verbirgt, gleich einem geheimen Akademie, gehört auch jener, wie man zu sterben lernt. Ludwig XVI. Tat daher recht, als er sich während der Gefangenschaft im Temple mit der Geschichte Karls des Ersten beschäftigte, der ja in einer ähnlichen Situation war, auch hingerichtet wurde. Also, ich schließe hier ab, was Sie hier greifen, also was hier sichtbar ist, ist, was in der philosophische Tradition des Platonismus und auch deutschen Idealismus aufgegriffen wird. Also diese zweite Sinngebungsebene. Und ich werde jetzt in der nachfolgenden Sitzungen also nicht diese Extremen weiterhin behandeln, sondern eher diese Sichtweise, die sie beide miteinander versucht zusammenzubringen. Und ich werde da in der nächsten Sitzung also den Atomismus von Lucrez mit John Lockes Personenbegriff vergleichen. Das aber in der nächsten Sitzung. So.